zwischen diese politische Schere, wenn man die sieht, so, also Süddeutschland ist schwarz, der West- und Norddeutschland ist rot und Ostdeutschland ist blau. Da muss man wirklich intensiv in der Bildung investieren und das kann nur aus der Bundesebene passieren.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Genau, wir freuen uns sehr. Ihr habt schon im Hintergrund gehört, wir haben einen ganz wundervollen Gast heute Abend und wir haben wieder eine digitale Brücke gebaut. Dieses Mal
nach Frankfurt.
Ja, am Main. Und wir würden uns total freuen, wenn du dich unseren ZuhörerInnen vorstellen wollen würdest.
Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein. Mein Name ist Meron Mendel. Ich bin seit ewig, also genau gesagt seit 2010, Direktor der Bildungsstätte Anna Frank in Frankfurt am Main. Und seit nicht so langer Zeit habe ich eine Professur in der Frankfurt University of Applied Science mit dem Schwerpunkt transnationale soziale Arbeit. Ja, und vom Haus her bin ich Historiker und Pädagoge und mache auch, abgesehen so ganz viele andere Sachen, schreibe in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, in der Zeit, im Spiegel und viele anders. Versuche irgendwie, ja, meine Ideen und Gedanken in die breite Welt zu tragen.
Ja, wir sind große Fans deiner Ideen und Gedanken und auch große Fans der Arbeit der Bildungsstätte. Also wir verfolgen eure Arbeit schon seit langem und seitdem wir den Podcast machen, auch vielleicht noch mal ein bisschen intensiver über Social Media als vorher. Und vielleicht könntest du einfach mal ein bisschen beschreiben, was denn überhaupt die Bildungsstätte Anne Frank ist und was ihr so macht und was das mit Schule zu tun hat.
Ja, vielleicht die wenigsten wissen, warum so Bildungsstätte Anne Frank ausgerechnet in Frankfurt. Also Anne Frank ist eine Person, die sehr stark mit Amsterdam verbunden ist. Und was die meisten nicht wissen, dass Anne Frank ist nicht nur in Frankfurt geboren und war sozusagen ihre ersten drei Jahre in Frankfurt, sondern in Familie seit der Spätmittelalter in Frankfurt ansässig war. Und das war auch sogar in Frankfurt nicht so bekannt bis in die 90er Jahren. Und da haben sich ein paar Jugendliche und der Frankfurter Jugendring und einige Schulen zusammengetan und haben schon relativ spät angefangen, die Spuren von Anne Frank und ihren Familien nachzugehen. Und das hat dazu geführt, dass 1997 haben sie einen Verein gegründet. Damals hieß das die Jugendbegegnungsstätte Anne Frank, heutzutage Bildungsstätte Anne Frank. Und diese wirklich sehr, sehr kleine Einrichtung, der auch wirklich auf Mist von wenige junge Leute in Frankfurt gewachsen ist, ist inzwischen eine ziemlich große Einrichtung. Wir sind übrigens nicht nur in Frankfurt, sondern auch in der Stadt Kassel und auch eigentlich wie in ganz Hessen und Deutschland unterwegs mit Bildungsangeboten. Wir haben natürlich sehr viel vor die Schulen anzubieten, Workshop vor Schülern und Schülerinnen und Schülern oder Besuch in unser Lernlabor. Wir machen aber auch sehr viel vor Erwachsene, unter anderem auch vor Lehrkräfte, Seminare und Fortbildungen, Tagungen. Und unsere Themen sind eine große Bandbreite von Themen, beginnt natürlich mit Antisemitismus und Rassismus, bis hin zu Fragen der heutigen Migrationsgesellschaft, die Bedrohung durch Rechtsextremismus, aber auch verstärkt in den letzten Jahren auch durch neue Rechten. Ich sage jetzt das Wort AfD oder die Stiftung der AfD, die Desiderius Erasmus Stiftung. Wir versuchen eigentlich immer den Finger in die Wunde zu legen und sagen, wo es gerade wehtut, und dort versuchen wir, unsere Stimme laut zu machen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht geben wir an der Stelle kurz schon einen Hinweis, bevor wir zu deiner Anekdote kommen. Ich habe das jetzt einmal vorweggenommen mit der Vorstellung der Bildungsstätte, damit man überhaupt so eine Einordnung hat. Aber das ist ja vielleicht nicht immer ganz klar, wenn man den Podcast hört. Wir sprechen ja heute eine Woche nach der Bundestagswahl und also es ist der 1. Oktober. Normalerweise sagen wir das nie, weil wir immer so davon ausgehen, dass unsere Themen die ganze Zeit über relevant sind, glaube ich. Aber vielleicht ist das, weil du das gerade schon angesprochen hast, mit der Stiftung, also der AfD-nahen Stiftung und ihr da ja auch eine Aktion gestartet habt, jetzt direkt, also die schon länger läuft, aber die jetzt nochmal mehr an Relevanz gewonnen hat in Bezug auf die Verhinderung der Finanzierung dieser Stiftung. Vielleicht kannst du da jetzt direkt zu Beginn einmal ganz kurz was zu sagen.
Ja, gerne. Also es scheint so, dass auch die AfD immer bei uns war und immer in der Bundestag war. Das ist nicht so. Das ist jetzt zum zweiten Mal, dass diese Partei in den Bundestag gewählt wurde. Und da kommt ein besonderes Bonus damit. Also nicht nur, dass sie wieder in eine Parteifinanzierung kommen, sondern ab der zweiten Wahlperiode eine Partei darf ihre parteinahe Stiftung Bundesmittel bekommen. Und zwar nicht wenig, sondern wir reden über sehr viele Millionen Euro. Die anderen parteinahe Stiftungen sind die meisten bekannt. Die Friedrich-Ebert-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung und so weiter. Auch die AfD hat neulich so eine Stiftung, sie heißt Desiderius Erasmus Stiftung. Bisher durch eine sehr schräge Figuren bekannt, die in den Vorstand und Kuratorium dieser Stiftung ist, also wie beispielsweise die Vorsitzende Erika Steinbach, aber auch so jemand wie Angela Barber, die in der Querdenker-Demo sehr auffällig wurde und trug einen gelben Stern und verglich die Maskenpflicht mit dem Pflichttragen des gelben Judenstern während des Nationalsozialismus. Also wirklich eine bunte Mischung von sehr unappetitlichen Leuten. Und der Punkt ist, dass wir gehen sehr stark davon aus, dass in dieser Legislaturperiode ab dem nächsten Jahr diese Leute Millionen von Steuergeldern in der Hand bekommen, um deren Ideologie zu verbreiten. Und zwar auch in Schulen zu gehen und dort irgendwie Propagandaveranstaltungen zu machen, Studienstiftungen zu gründen, wenn Stipendien großzügig verteilt werden, natürlich an diejenigen, die richtige Gesinnung haben. Und Auslandsvertretung. Ich will, das kann man auch alles weiter erzählen, was sie mit so vielen Millionen von Euro machen werden. Und das ist unsere Hände, beziehungsweise in den Hände der Politikerinnen und Politiker, das zu verhindern. Was sie machen müssen, aus meiner Sicht, das ist unsere Forderung, ist ein Stiftungsgesetz zu verabschieden, weil das ist so in unserer Bundesrepublik, wir denken, alles ist mit Gesetzen geregelt und ordentlich ist, dem ist nicht so. Die bisher wurde diese viele Millionen Euro, also wir reden über die Gesamtsumme von etwas halbe Milliarde Euro, einfach so verteilt nach Lust und Laune der Politiker. Und jetzt kommt auch die AfD dran und jetzt ist auch die Zeit, ein bisschen Ordnung zu bringen und Kriterien festzulegen. Wer darf an diese Geld und vor allem mit Hinblick, wofür ist diese Geld zu verwenden? Wenn das Ziel dieses Geld ist, politische Bildung zu machen und Demokratiebildung zu betreiben, dann ist die denkbare, ungeeignetste Kandidat dafür, ist die AfD-Stiftung. Und das ist unsere Forderung.
Genau, und dafür habt ihr tatsächlich auch ein Musterschreiben oder so eine Mustermail, so einen Generator auf eurer Website.
Genau, unter www.keingeldfuerdieafd.de.
Ja, sehr gut. Ein kleiner Block zu Beginn dazu.
Ja, genau, wir haben das ja gerade schon angeteasert, dass wenn du Lust dazu hast, vielleicht eine Anekdote erzählst, die uns so den Einstieg in dieses Gespräch ebnet, die im weitesten Sinne was mit Schule zu tun hat.
Und vielleicht auch damit, was du jetzt machst, ne? Also inwiefern das vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung heraus aus deiner Erfahrung heraus entstanden ist, dass du jetzt die Arbeit machst, die du machst.
Also vermutlich die Zuhörerinnen und Zuhörer von uns hat schon vermutet nach meinem Akzent, dass ich nicht in Deutschland zur Schule gegangen bin. Das stimmt, ich bin in Israel zur Schule gegangen, bin erst so viel später dann nach Deutschland gekommen, etwa vor 20 Jahren. Und die Schule in Israel war sehr anders als in Deutschland. Also beispielsweise, wir sind immer, also ich bin im Kibbutz auch aufgewachsen und zu unserer Kibbutz-Schule sind wir auch barfuß gegangen. Und es war so eine sehr familiäre Atmosphäre. Übrigens nicht nur im Winter, nicht nur im Sommer, auch im Winter, weil wir in der Wüste waren und das auch im Winter war eine ganz, ganz angenehme Temperaturen. Aber das ist eigentlich nicht meine Anekdote, sondern ich wollte sozusagen die herleiten zu einem Thema, das uns auch später beschäftigt wird. Nämlich, ich war in der 11. Klasse, als wir zum ersten Mal eine Begegnung mit einer palästinensischen arabischen Schule hatten. Wir haben uns nicht bei uns in der Schule, sondern wir sind eine Gruppe von meiner Schule zu einem Friedensdorf gefahren in der Nähe von Jerusalem. Dieser Ort heißt Neve Shalom, das ist die Quelle des Friedens, um so schön zu übersetzen. Und wir waren zum ersten Mal eine ganze Woche als jüdische Israelis mit einer Gruppe von Palästinensern zusammen. Und zwar nicht nur tagsüber, wir haben auch die in die kleine Herberge dort, die unsere Zimmer geteilt. Und das war, also muss man auch vielleicht sagen, dass die durchschnittliche Israelis, arabische oder jüdische, kommen kaum miteinander in Berührung. Also das Schulsystem ist komplett getrennt. Man kennt sich vielleicht mal beim Sehen auf der Straße oder mal eine Gemüseverkäufer, als Jude kennt man eine palästinensische Gemüseverkäufer oder sowas. Aber wirklich interpersonelle Beziehungen sind sehr, sehr selten. Und diese Woche hat mich sehr geprägt. Also da haben wir noch heftig miteinander gestritten. Also das wurde, erstmal ist da war die Reaktion, dass irgendwie, dass man merkt einfach, wie Lebensrealitäten so unterschiedlich sind und die politische Vorstellung und alles und auch die Vorurteile an beide Seiten. Aber das hat mir auch eine sehr, sehr lange Zeit noch geblieben, die Gedanken, auch Kontakte, die wir aus dieser Woche da entstanden sind. Und wir, ja, ich kann sagen, rückblickend, diese Woche hat auch mein Leben geändert, um so ein bisschen so pathetisch zu sagen.
Nee, sag ruhig.
Nee,
ich weiß auch nicht deine Frage.
Ihr seid erschlagen.
Nein, mich berührt das. Das ist aber vielleicht jetzt auch ein anderes Thema. Ich mache seit vielen, vielen Jahren ein Austauschprogramm mit Tel Aviv und ich führe dadurch auch viele Gespräche über dieses Thema und darüber kann man eine eigene Podcast-Folge natürlich machen und die Frage ist auch, ob wir die richtigen Personen sind, darüber zu sprechen. Aber das, was du jetzt so ein bisschen andeutest, da sind wir ja schon beim Thema Dialog und Begegnungen, ne? Und der Frage danach, wer redet überhaupt mit wem und wie bekommt man überhaupt Streitigkeiten oder Vorurteile vielleicht auch mal nicht unbedingt aufgelöst, aber diskutiert und überhaupt mal in den Raum gestellt und sowas. Deshalb war mein erster Gedanke jetzt total cool, dass du diese Erfahrung machen durftest. Denn ich habe viele Freunde in Israel, die diese Erfahrung gerne machen würden und aber nicht in der Schulzeit die Chance dazu hatten, das zu machen. Und deshalb war das für mich jetzt gerade so ein bisschen so ein Moment, weil an dem ich gedacht habe, ja, ne, klar, das ist mit Sicherheit sehr prägend. Und das nur aus einer Verbündete ist in dem Moment falsch, aber einer freundschaftlichen, persönlichen Beziehung zu diesem Themenkomplex. Aber das Stichwort Dialog ist ja schon so ein bisschen gefallen.
Genau, und wenn du da nicht einhaken möchtest, würde ich da anknüpfen an das, was Nicole gerade gesagt hat. Was ist denn, du hast ja schon gesagt, ne, gerade pathetisch, das hat dein Leben verändert, das hat dein Leben bis heute geprägt. Auch die Arbeit, die ihr unter anderem in der Bildungsstätte macht, ist eine dialogische Arbeit. Also ihr führt GesprächspartnerInnen zusammen, die zu einem bestimmten Thema sprechen und natürlich nicht immer einer Meinung sind. Was macht denn einen guten Dialog aus?
Ich würde sagen, das wird vielleicht unsere Zuhörer nicht so ganz überraschen, aber das erste ist das Thema Augenhöhe. Das klingt so selbstverständlich, aber wenn ich rechts und links schaue, würde ich sagen, 80% der Projekte, die sich als Dialogprojekte verkaufen, haben keine Augenhöhe. Also entweder haben sie keine Augenhöhe, wie beispielsweise Schülerinnen und Schüler mit einbezogen werden, oder sie haben keine Augenhöhe, wie Menschen, die aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionierungen kommen, oder sie haben keine Augenhöhe, wenn die gesamte Struktur des Projektes vor Augen genommen wird. Vielleicht gebe ich ein Beispiel, vielleicht das bekannteste Projekt zur jüdisch-muslimische Dialog in Deutschland ist ein Projekt, das vom Zentralrat der Juden mit Finanzierung des Bundesinnenministeriums gestartet wurde. Und Shalom Aleikum heißt das Projekt. An sich eine sehr begrüßenswerte Initiative. Aber schon sozusagen mit dem ersten Satz ist es so klar, was hier fällt. Also es kann doch nicht sein, dass ein Projekt, das vom Staat finanziert wird, nur von einem Träger, nämlich der jüdische Träger, getragen wird. Das steckt sich durch die Projektstruktur, nämlich dann ist Projektleitung ist auch eine jüdische Person. Und dann finden wir verschiedene Veranstaltungen statt, die funktionieren immer so, dass der jüdische Projektverantwortliche suchen sich punktuell die Ansprechpersonen in der muslimischen Community aus, die ihnen gerade gefallen, die sozusagen vor die passen. Die werden immer punktuell herangezogen und dann nicht mehr. Und das ist aus meiner Sicht, das ist genau ein Teil des Projekts, weil das reproduziert einen Missstand, der schon in der Gesellschaft gibt. Und wenn Dialogprojekte das nicht wirklich berücksichtigen in deren Strukturen, dann können sie auch keine Realitäten verändern.
Was wären denn, also wenn man jetzt in so einem pädagogischen Kontext denkt, dann gibt es ja viele Situationen, in denen automatisch Machthierarchien vorgegeben sind. Also ich kann nur sehr schwer eine Unterrichtsstunde auf Augenhöhe jetzt kreieren, wenn ich am Ende die mir auf Augenhöhe gegenüber sitzen sollen, benoten muss und dafür bewerten soll, was sie denn da mit mir gerade veranstalten oder diskutieren oder was auch immer. Deshalb frage ich mich manchmal, was sind eigentlich so die Skills, die man braucht, um zu erkennen, ob Projekte überhaupt auf Augenhöhe geplant werden können. Also was brauche ich eigentlich selber als Reflexionskriterien sozusagen, um da nicht in diese Fallen zu tappen? Das ist nämlich dann letztlich vielleicht ein gut gemeintes, aber nicht gut gemachtes Projekt wird. Was würdest du sagen, brauchen dann auch vor allen Dingen Menschen, die im pädagogischen Kontext arbeiten, als Repertoire, um überhaupt Projekte aufbauen zu können?
Ja, also zum einen, genau deswegen würde ich sagen, ein klassischer Unterricht ist kein Dialog. Also das kann man natürlich dialogisch gestalten, indem man die Lehrerin Fragen stellt und die Schüler das beantworten. Aber das würde ich sagen, das ist nicht ein Setting eines Dialogs. Wir müssen ein bisschen präziser mit der Definition, was meinen wir genau, wenn wir von Dialogprojekten sprechen. Und das ist eigentlich der Vorteil einer außerschulischen Angebot, das auch in der Schule stattfinden kann. Also kann in der Schule, die kann außerhalb der Schule, die Schüler können auch irgendwo in einem anderen Ort dann fahren und dort auch eine Projektstunde und Projekttag machen. Und die Skills, ich denke schon, dass das kann man in diesem bewertungsfreien Raum auch so einen Dialog schaffen, wo dir erstmal die Machtkonstellation geringere Rolle oder nicht im Vordergrund stellen. Also das wäre auch, das ist die Kunst, auch eine Setting zu machen, der so weit wie möglich auch entspannt und natürlich fungiert. Also das, um weiterhin Bashing zu machen, so bestimmte Projekte, die stattfinden. Also ich hoffe, ihr nehmt die mir nicht übel, wenn ich kritisch bin. Aber es gibt so schön auch so Dialogprojekte, wo eine christliche, eine jüdische und eine muslimische Frauen stehen vor der Klasse und dann zeigen sie der Klasse, guck mal, wie gut wir miteinander zurechtkommen und wie gut befreundet sind wir. Das ist für mich auch, also das ist auch ist nicht nur theoretisch, sondern auch meine Erfahrung war, dass es nicht wirklich gut funktioniert. Vor dem Hintergrund, dass etwas, das eigentlich ganz normal sein sollte oder auch in vielen Orten ganz normal ist, es wird so getan, ist es was noch so der so Erwähnungswert und das wird so etwas so ganz Besonderes da dargestellt. Und dann denken sich viele Schülerinnen und Schüler, und sie sind auch klug und können das Ganze, begreifen das ganz schnell, dass etwas ihnen das irgendwie, wird versuchen, was zu verkaufen, was sie nicht sofort dann annehmen, weil sie sagen, warum stehen die drei hier und was erzählen sie uns? Sondern vielmehr soll man sich an die wirklich die vielfältige Lebensrealitäten in der Schulklasse selbst einsetzen. Also es ist so, dass viele Schulen sind in die Schulklassen, Schülerinnen und Schüler aus sehr unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Herkünfte und auch unterschiedliche Religionen. Sie leben zusammen als Teil ihres Alltags. Und das kann man auch thematisieren. Dort kann man ansetzen, wenn man gerade solche Fragen des Dialogs auch thematisiert.
Mhm. Bist du schon zu unserem Dilemma, über das wir
Wir können ja so langsam den Weg und zu dem Dilemma ebnen.
Ja, wir denken sehr oft über diese Fragen nach und beschäftigen uns natürlich auch mit den gesellschaftlichen Debatten und den gesellschaftlichen Diskursen. Und es gibt ja im Moment viele Stimmen, die auch sagen, dass der Dialog auch in den rassismuskritischen oder in den Antidiskriminierungsblasen oft nicht so richtig funktioniert. Und sich da als auch privilegierte, also in Bezug auf verschiedene Diskriminierungsformen privilegierte Personen zu positionieren, ist oft sehr, sehr schwer. Also man hat manchmal das Gefühl, dass gewisse Dinge, weil du sagst ja jetzt ganz bewusst, also Augenhöhe heißt auch Offenheit für verschiedene Stimmen. Dialog heißt auch erstmal nicht mit vorgefestigten Meinungen in einen Raum gehen zu können, in dem dann gesprochen wird. Und wir haben momentan immer mal wieder das Gefühl, dass es aufgrund verschiedenster Diskriminierungsformen immer sowas gibt wie so No-Gos, also solche Dinge, die quasi festgeschrieben sind, die sind nicht diskutierbar. Und diese Position verhindert dann aber das tatsächliche Gespräch, sodass sich letztlich Gruppen, die eigentlich zusammen, also die man bräuchte für eine Stärkung, dann schwächen, indem sie selber den Dialog nicht führen können und dann, um noch eine Ebene aufzumachen, sich dann als privilegierte Person dazu zu positionieren, bringt uns dann oft in dieses Dilemma, wo man sagt, kann man da jetzt überhaupt irgendwas zu sagen? Also sollte man da jetzt irgendwie, wenn man die vermittelnde Rolle einnimmt, dann wird man ja auch wieder so ein bisschen paternalistisch, dann ist es ja so nach dem Motto so, ja, wenn ihr euch jetzt streitet, dann sollte ich jetzt als Deutschlehrerin mal hingehen und sagen, so, das ist kein Argument, das ist ein Argument und das ist ja was eine Deutungshoheit wieder einnimmt, die ja eigentlich in dem Diskurs schon also schwierig ist, wenn die stattfindet. Und gleichzeitig hat man oft so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch diese ganze Arbeit geschwächt wird. Und dazu äußerst du dich ja auch immer mal wieder. Also vielleicht könntest du da nochmal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen nur so defizitorientiert, aber so ein bisschen sagen, was da vielleicht manchmal die Knackpunkte sind, auch im Hinblick darauf, was wir vielleicht einfach auch noch lernen müssen. Jetzt sind wir ja alle Pädagoginnen hier, ne? Also wir können den Blick auch immer in die Zukunft richten und müssen nicht nur sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern eben auch, also können vielleicht auch darüber nachdenken, wie können wir es denn besser machen? Also was brauchen wir für Kompetenzen, um dieses böse Wort zu nennen?
Ja, du hast jetzt gerade eine sehr komplexe Situation beschrieben, das auch tatsächlich extrem komplex ist, weil wir leben in einer Zeit, wo unsere Sensibilisierung immer höher wird, wo wir auch auf Sprache genau achten und auf Mikroaggressionen und Verletzungen und Privilegien und so weiter und so fort. Und ich merke, auch wenn ich das sage, also der Gewicht wird immer größer und wir treten auf den Dialog miteinander schon mit jeder sozusagen einen 5 Tonnen schwere Gewicht auf der, und das ist einerseits, dann sage ich mir, ja, das ist vielleicht ein Fortschritt, weil wir irgendwie aufgeklärter sind, weil wir woke sind und wir können auch die richtige Sprache nutzen. Aber andererseits, das macht den Dialog so schwierig, dass es wird, ich kenne das aus der Praxis, dass wenn auch sogar Jugendliche heute, ich kenne es auch mehr von Studentinnen und Studenten, dass bevor sie einen Satz sagen, sie tun sich so viel Gedanken, sage ich das der Richtige, vielleicht ist ein Verletzungspotenzial jetzt in dem Begriff, das ich sage. Und das ist ein Dialogkiller Nummer 1, weil das Erste, was man in Dialog braucht, natürlich vielleicht vorweg zu sagen, ich rede von Dialogräumen, die auf Freiwilligkeit basiert sind. Aber wenn ich freiwillig auf einen Dialog begebe, dann muss ich in Betracht ziehen, dass eventuell auch eine Verletzung, eine Mikroaggression begegnet wird oder was auch immer. Und wenn ich so labil bin, dass ich das nicht ertragen kann, soll ich vielleicht noch überlegen, ob vielleicht noch was einen Zwischenschritt notwendig ist. Aber wir müssen auch als Individuen, egal auch sozusagen auf Mehrheitspositionierung oder Minderheitspositionierung, als Frauen, als Männer, als Gender, als Nicht-Binäre, müssen wir davon ausgehen, dass der gegenübersteht, ist vielleicht nicht auf die Reflexionsebene ist, die wir schon erwarten. Und wir müssen davon ausgehen, dass eine Verletzung kommt, weil das ist der A und O in Kommunikation. Das ist immer mit Verletzungen verbunden. Wir können das gar nicht vermeiden, weil die Kommunikation setzt voraus, dass zwei Personen, die in ihre innere Realitäten haben und die transportieren ihre innere Realitäten oder korrespondieren sie miteinander. Und natürlich meine innere Realität ist nicht identisch mit deiner inneren Realität. Und diese Begegnung ist erstmal eine Irritation. Kleine, mittelgroß, sehr groß, das lässt sich dann, das wird sich in der Dialog auch feststellen. Und wenn ich so sensibel bin, dass ich dann mir gar keine Verletzung dann zutrauen, dann lieber gar nicht im Dialog zu bleiben und man soll in seine eigene Safe Spaces bleiben, in eigene Blasen und im Klammern, dann sage ich, dann mache ich dich nicht so viele Hoffnungen. Wenn du so sensibel bist, dann wirst du auch in deine Safe Spaces früher oder später auch Irritationen erfahren.
Ja, du hast jetzt ganz viele total wichtige Dinge genannt, denen man natürlich auf jeden Fall zu 100% zustimmen kann und wahrscheinlich auch muss, wenn es darum gehen soll, durch einen Dialog sich auszutauschen. Ausdruck der pluralistischen Gesellschaft ist letztlich auch genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Jetzt hast du ja gesagt, wenn man sich freiwillig in einen Dialograum begibt, das heißt, man weiß, worauf man sich einlässt, letztlich in der Hoffnung, dass man weiß, wer ist anwesend, um welches Thema geht es, wollen wir das gleiche Ziel, was ist das Setting und so weiter. Aber jetzt zum Beispiel in einer Situation, du hast eben auch schon angesprochen, dass mein Gegenüber hat nicht die gleiche Ebene der Reflexion erreicht. Warum auch immer, weil er es vielleicht nicht möchte, weil er es nicht kann, weil er sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Wie lange kann ich das und muss ich das vielleicht auch als Dialogpartner aushalten? Und wann würdest du sagen, es muss in dem Dialog erstmal über diese Ebenen gesprochen werden, bevor weitergesprochen werden kann? Oder andersrum gesagt, wenn ich jetzt Teil einer Minderheit bin, in einer marginalisierten Gruppe, dann bin ich ja oft in der Situation, dass ich spreche und merke, okay, da das Gegenüber hat diesen Punkt noch nicht gefunden, also muss ich wieder erläutern, muss wieder erklären, muss denjenigen abholen, versuchen irgendwie meinen Punkt, meine subjektive Theorie, die mir aber wichtig ist, darzustellen, Perspektivwechsel zu ermöglichen und so weiter. Ja, also nochmal, um zur Frage zu kommen. Wie, also bis wohin muss ich das vielleicht akzeptieren, dass mein Gegenüber da diese Reflexionsebene nicht erreicht hat? Und wann muss ich drüber gehen für das höhere Ziel, was ich vielleicht anstrebe, indem ich in diesem Dialog sitze?
Ja, du hast gerade eine sehr individuelle Frage gestellt, weil da, natürlich kann ich jetzt nicht generell sagen. Aber das Einzige, was ich generell sagen kann, ist natürlich, wenn man so im Alltag, in seinem alltäglichen Leben, in der Familie immer wieder mit Verletzungen verbunden oder konfrontiert ist, das ist eine Sache. Die zweite Frage oder der andere Aspekt ist unsere berufliche Zusammenleben oder wo wir uns beruflich begegnen. Wenn jemand, also das sage ich auch zu den Mitarbeitenden der Bildungsstätte Anne Frank, die auch sehr viel aus marginalisierten Gruppen kommen, und dann oft ist wirklich die erste Frage bei einem Vorstellungsgespräch: Traust dir das zu? Also wenn du sehr sensibel bist, das ist auch völlig legitim, aber dann kannst du nicht ständig Workshops über Rassismus machen. Weil du wirst immer Leute treffen, die eine komplett andere Vorstellung haben. Willst du, dass dir das antun? Bist du der Richtige dafür? Wenn du sehr sensibel bist, dann ist vielleicht bist du nicht der richtige Beruf. Vielleicht sollst du was anderes machen. Das, also wenn jemand, um einen blöden Vergleich zu machen, wenn jemand jedes Mal, wenn er Blut sieht, in Ohnmacht fällt, dann ist vielleicht Arzt ist nicht der richtige Beruf für diese Person. Da, so verstehe ich auch diejenigen, die Pädagoginnen und Pädagogen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Wir müssen eine gewisse, ich nutze jetzt ein Fachwort, wir müssen eine gewisse Resilienz haben. Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit, das sozusagen das auszuhalten. Und Resilienz wird nicht dadurch erreicht, dass wir uns immer mehr in unsere Safe Spaces zurückziehen, dass wir versuchen sozusagen uns mit so vielen Schutzmechanismen und so viel zu schützen, dass niemand an uns herankommt, sondern genau das Gegenteil. Resilienz wird erstmal erreicht, wenn wir in der Lage sind, mit Menschen zu tun, die ganz andere Sprache benutzen. Und dabei will ich aber nicht eine Art Freischein zu geben, die Leute, die bewusst verletzen wollen, die werden es weiterhin tun. Ich rede nicht über eine bewusste Verletzung, sondern ich rede von denjenigen, und dafür kann ich bis morgen auch viele Beispiele geben, von Menschen, die einfach das nicht auf dem Schirm haben, weil sie aus komplett anderem Kontext kommen, die in andere Berufsleben sind, die aus anderer Familie kommen und nutzen Worte, die wir vielleicht in diesem Gespräch nicht nutzen werden. Aber ich würde der niemand das übel nehmen, wenn jemand in einer bestimmten Familie aufgewachsen ist, dass bestimmte Worte benutzt werden und diese Person auch das in der Schule diese Worte benutzt, ohne Absicht. Dann müssen wir auch als Pädagoginnen und Pädagogen damit klarkommen, versuchen damit zu arbeiten, aber immer mit Verständnis und mit Empathie und nicht mit der erhobenen Zeigefinger.
Ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, der auch in unserer letzten Folge schon so ein bisschen anklang. Und da habe ich auch mal gesagt, das ist ja so immer so schön umschrieben mit dem Begriff der Spannungsfelder. Was mir jetzt durch den Kopf ging, bei dem, was du gesagt hast, ist, diese, ich weiß gar nicht, ob ich es Diskrepanz nennen kann, aber diese vielleicht auch Problematik, das klingt auch immer so negativ, weil es auch viele positive Seiten hat, aber dieser Raum der sozialen Medien, in denen ja genau das nicht mehr so klar ist. Also dadurch, dass sich, egal ob professionell oder nicht, was ja an sich erstmal was total Gutes ist, dass jeder teilhaben kann, dass jeder sich positionieren kann, dass jeder eine Stimme hat auf Social Media. Da aber gleichzeitig dann nicht so ganz klar ist, was ist Safe Space, was ist Safer Space, was ist kein Safer Space, wann begebe ich mich überhaupt in eine Debatte und wann nicht? Und dadurch ja diese Dinge, die du jetzt angesprochen hast, total verwischen. Also es gar nicht mehr so richtig klar ist, wenn jemand sich mit einer Positionierung öffentlich äußert, kann er oder sie von allen Seiten angegriffen werden und das Ganze übermannt einen. Sagt man da jetzt überfraut? Also
gutes Beispiel.
Dass da irgendwie diese Entscheidung nicht so einfach getroffen werden kann, die du jetzt beschrieben hast. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte Antirassismusarbeit machen oder Antidiskriminierungsworkshops und ich mache das auf einer professionellen Ebene, dann begebe ich mich ganz bewusst in, keine Ahnung, Unternehmen XY und ich weiß, wer dann auf mich zukommt und kann diesen Raum aber auch dann wieder verlassen. Und Social Media kann ich nicht so einfach wieder verlassen und gleichzeitig möchte ich mich vielleicht aber positionieren. Und das ist ja vielleicht auch was wir momentan gesellschaftlich ganz oft sehen, dass da Dinge so miteinander, ja, ich habe es gerade schon gesagt, verwischen oder dann auch unklar werden, wann spielt eigentlich was wo rein? Also wann ist das eigentlich noch professioneller Kontext und wann reden wir über die Sache und wann kommen diese Themen dann dazu? Wann wird dann diskriminiert, obwohl es vielleicht gar kein Raum, also oder obwohl das vielleicht erstmal gar kein Thema war und ich habe jetzt gar keine konkrete Frage, aber das ist was mich da irgendwie beschäftigt, weil ich das Gefühl habe, dass durch Social Media und die Arbeit auch auf Social Media und vor allen Dingen die Antidiskriminierungsarbeit auf Social Media ganz viel passiert, ganz viel Sensibilisierung stattfindet, aber gleichzeitig die Gefahr besteht, dass da Ebenen oft nicht auseinandergehalten werden können, an der Stelle sieht man dann eben wieder, wie wichtig dann auch Medienkompetenz irgendwie ist. Ne? Also auf der einen Seite zu sagen, also wir haben ganz viele SchülerInnen, die über Social Media sehr viel lernen, vielleicht mehr als im Unterricht, aber gleichzeitig da natürlich auch in einem unsicheren Raum sich bewegen. Ne? Also da merkt man wieder, wie all diese Themen so zusammenhängen. Und ich weiß nicht, was jetzt meine Frage ist oder was mein entscheidender Punkt, aber ich teile gerade einfach so diese Gedanken, weil die ja momentan schon irgendwie eine große Rolle spielen.
Vielleicht kann ich da dran ansetzen und sagen, also einmal bin ich mir nicht sicher, ob dann ist es so, dass man in sozialen Medien sein. Und vor allem die Frage, welche sozialen Medien und wie, also das kann man auch als Konsument, aber ob man sich da auch äußert oder nicht äußert, das ist kein Naturgesetz. Also ich bin ohne sozialen Medien aufgewachsen. Ich nehme an, dass ihr auch. Und wir sind trotzdem irgendwie geworden, zu was wir sind. Also das ist kein Naturgesetz. Und ich versuche auch meine Kinder das so zu vermitteln und sagen, da denkt wirklich darüber nach, wo ihr aktiv seid und in welche Form. Und das Zweite, ich bin auch nicht sicher, ob sehr viel Sensibilisierung in sozialen Medien stattfindet. Ich erlebe die Diskussionen, ja, je nachdem, wie man Sensibilisierung definiert. Also die Diskussionen sind sehr schnell so polarisierend. Und übrigens nicht nur, also aus der Seite der, ich meine, die Rassisten und Rechte machen keine Halt vor sozialen Medien, das wissen wir. Ich erlebe aber auch von der Woke-Blase, Entschuldigung für diese eher so flapsige Beschreibung, aber auch manchmal wirklich so eine Härte und so eine Ungnade, die mich immer auch erschreckt, weil jemand doch irgendwie der falsche Begriff benutzt hat oder jemand aus der Richtung, der irgendwie wird gelesen, der sozusagen jemand unterstützt hat, der nicht unterstützt werden soll. Oder irgendwie eine Äußerung vor 15 Jahren wird rausgegraben und die Person ist jetzt für immer und ewig dann irgendwie verdammt. Und das sind alle keine guten Entwicklungen, was unsere Diskussion, wenn wir ein Thema Dialog sind, Das ist für mich alles anders als Dialog. Das ist etwas, der uns verdummt. Das ist etwas, das uns verstummt und macht uns also fast etwas, ich sage es sehr hart, aber es macht uns wirklich unmenschlich in dem Umgang miteinander. Und ich rede jetzt auch, wäre sozusagen auch selbstkritisch, das ist mir schon zweimal passiert, dass ich irgendwie auf der Schnelle, ohne viel zu denken, habe ich etwas geliked. Und dann hat mich die Person, der da angegriffen wurde und sowas, hat mich kontaktiert und gesagt, ich habe es gesehen, du hast das und das geliked, du weißt, was es für mich bedeutet. Und dann habe ich in diese beiden Fällen auch wirklich zutiefst entschuldigt und habe meine eigene, ich habe gemerkt, wie wurde ich selbst in so eine Dynamik gefangen und hat mich auch wirklich geschämt. Also das passiert jeder. Also ich stehe auch nicht immer ganz drüber.
Nein, auf gar keinen Fall. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, diese woke Blase, in der ja sehr viele total engagierte Menschen unterwegs sind, ist sehr übersensibilisiert in der Hinsicht, dass oft sehr gute Inhalte, die geteilt werden, dann sozusagen direkt kritisch betrachtet werden oder sogar als nicht likable dargestellt werden, weil irgendwo eine falsche Begrifflichkeit, weil eine bestimmte marginalisierte Gruppe mehr oder weniger in den Vordergrund gestellt worden ist. Und das macht natürlich, wenn eigentlich Menschen sich für die gleiche Sache einsetzen, macht es die Arbeit nicht gerade einfacher. Das ist gar keine Frage. Vielleicht, wenn man auch noch mal so ein bisschen auf euer Format zu sprechen kommt oder grundsätzlich, wenn man auch vielleicht über den Dialog spricht, macht das Auftreten einer Moderatorin oder eines Moderators einen Dialog automatisch besser? Und wenn ja, was sollte denn eine Moderatorin oder ein Moderator so mitbringen an Kompetenzen, an Haltung, an Einstellung in Dialogen?
Ja, das ist schon erstmal eine ziemlich abstrakte Frage. Wir haben bisher noch nicht definiert, über welchen Dialog sprechen wir. Ist es ein Dialog zwischen zwei Konfliktparteien? Ist es ein Dialog sozusagen innerhalb der Schulklasse? Ist es, worüber findet der Dialog statt? Und natürlich, wenn das geht darum, zwischen zwei Gruppen etwas eine Brücke zu schaffen, es ist ganz wichtig, eine Moderation zu haben. Und zwar, ich finde, es ist besser keine objektive Moderation, sondern eine Moderation, die gerade von beide Gruppen dann vertritt. Also zwei Personen, die auch die sozusagen aus der Gruppe kommen. Das hatte ich auch sehr viele Erfahrungen, auch aus der jüdisch-muslimische Dialog oder israelisch-palästinensische Dialog, dass es immer gut funktioniert hat, wenn wir eine palästinensische und eine jüdisch-israelische Moderation hatten, dann fühlt man sich irgendwie, also das verbindet sich auch mit, was ich vorher gesagt habe, Augenhöhe und dass man irgendwie gleichberechtigt ist.
Ganz definitiv. Ja, was mir auch noch so im Hinterkopf dabei gerade kam, als ich diese Frage gestellt habe, ist, wenn man sich jetzt, du hast zu Anfang des Gesprächs ja angesprochen, dass man durchaus auch dialogische Situationen im Unterricht herstellen kann. Und da ging es ja auch um die Glaubwürdigkeit letztlich von Dialogen und um Lebensrealitäten, zum Beispiel SchülerInnen, die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften angehören, Herkünfte haben und so weiter, Identitäten. Da fällt ja sehr oft der Lehrkraft die Rolle der Moderatorin oder des Moderators zu. Jetzt in meinem Fall, ich bin weiß positioniert, ich bin Cis-Frau. Das heißt, ich bin ja sehr häufig nicht Teil dieser Lebensrealitäten und bin eben nicht die Schnittstelle sozusagen, sondern habe ja einfach nur durch die Funktion und die Konstellation fällt mir diese Rolle zu. Und natürlich habe ich, vielleicht auch, weil ich einfach erwachsen bin, oft dann auch automatisch eine Deutungshoheit, die ich ja vielleicht auch gar nicht haben möchte. Wie mache ich das denn tatsächlich, wenn ich in der Schule, sei es eine Podiumsdiskussion, sei es irgendwas in der Klasse, wenn ich tatsächlich das etablieren wollen würde oder auch nur als Projekt mache, also ein Dialogprojekt, wo nehme ich da den passenden Moderator oder die passende Moderatorin her?
Bei der Bildungsstätte.
Bei der Bildungsstätte, okay.
Na, also ich meine, Ich weiß nicht, ob du der Passende brauchst. Also ich meine, die wird es wunderbar machen. Da kann ich dir doch. Also ich meine, wir müssen auch festhalten, dass die Schülerinnen und Schüler sind Teil der Klassengemeinschaft und sie begegnen sich in tausende Formen ihrer Teilidentitäten. Also sie begegnen sich als Jungs gegen Mädchen und diejenigen mit der schicken Klamotten gegen diejenigen, die keine Markenklamotten haben. Sie begegnen sich auch als die gute Schülerinnen und Schüler gegen diejenigen, die immer schlechte Note haben. Und sie begegnen sich auch unter anderem auch in ihre unterschiedliche Herkunftsländer der Eltern oder unterschiedliche Muttersprachen. Und wir würden nie da auf die Idee kommen, wir brauchen eine bestimmte Moderation um die Dialog zwischen die gute Schülern, die beste Noten schreiben, und den Schülerinnen und Schülern, die schlechte Noten schreiben. Also das braucht keine externe Moderation. Genauso wäre meine These für heute, brauchen wir das in der Klassengemeinschaft, um diese anderen Aspekte abzudecken. Dafür ist jede pädagogische Kraft bestens geeignet, wenn die Person sich auch, also eigene Handeln auch ständig reflektiert und schaut darauf. Und das wäre sozusagen das Wichtigste, dass man auch, das aber hast du schon erwähnt, eigene Sprecherposition in Betracht zieht. Und um das sozusagen vielleicht ein schlechtes Beispiel zu geben, was ich erlebt habe, ich war einmal anwesend in einer Schulklasse und wo das Thema war tatsächlich in der Gruppe Migration. Die Lehrerin war so eine extrem engagierte Lehrerin, die sehr stolz war, dass ihre Klasse tatsächlich zu etwa 80% Migrationshintergrund hat. Und sie wollte mir das auch natürlich sehr stolz zeigen und hat alle Schülerinnen und Schüler gefragt, wer von euch ist Deutsch? Und alle Schüler, total spontan, alle haben die Hand hochgehoben. Die war erstmal überrascht und dann hat sich korrigiert. Und ich meine, nein, ich meine aber wirklich Deutsch.
Oh mein Gott.
Und dann in dieser Sekunde hat man auch gesehen, wie bei zwei Drittel der Klasse einfach so der Gesichtsausdruck war, die waren völlig aufgeschmissen. Weil sie auch mit gut gemeintem Kommentar oder der Lehrerin komplett aussortiert wurden und in eine Ecke gestellt oder in eine Schublade geschoben, wo sie gar nicht da sein wollte, weil sie wollten als Deutsche auch gelesen werden. Und das war auch, also das ist für mich nicht das Beispiel für eine Lehrerin, die schlecht gemeint hat oder eine Rassistin ist, sondern ein Beispiel für eine Lehrerin, die gut meint, aber trotzdem ihre eigene Handeln und ihre eigene Positionierung nicht richtig selbst reflektiert hat.
Ich finde, das ist ein guter Anknüpfungspunkt dafür, mal zu überlegen, oder vielleicht kannst du das auch aus eurer Arbeit heraus beschreiben, wo du denn oder ihr momentan so den größten Bedarf seht in Bezug auf die Bildungslandschaft und in Bezug vielleicht auch auf die Ausbildung von Lehrkräften, aus eurer Erfahrung heraus vielleicht, wer zu euch kommt und um Hilfe bittet. Also was für Dinge werden überhaupt angefragt? Also was hast du für ein Bild von außen zu euch? Und stimmt es überhaupt mit dem überein, was du vielleicht selber sagen würdest, was von euch vielleicht nach außen gegeben werden sollte? Weil das kann ja durchaus sein, dass es da so eine Diskrepanz gibt.
Ja, also vielleicht vorher zu sagen, also wir sind in der Rhein-Main-Gebiet. Das ist eine Region, die sehr stark durch Migration geprägt ist, und von daher kann ich schon sagen, dass Großteil die Anfrage, die an uns herangetragen werden, also ich sage jetzt sehr, sehr unvermittelt, ist, das wird immer so ein bisschen versteckt, aber am Ende, wenn man zwei oder dreimal nachfragt, dann kommt doch die Frage, ja, aber was machen wir mit den Muslimen? Also das ist oft ein Thema, also ich kann so ein Gespräch mit einer Lehrerin, die sagt so, das ist ein Vorort von Frankfurt, der sagt, ja, unser Staat ist sowieso in muslimischen Händen. Also da kommen auch sehr viele Ängste zusammen von Lehrkräften oder auch Vorstellungen über Islam, über Muslime in Deutschland. über Gefahren. Also ich will das nicht alles so auch ganz, ganz einfach aus der Hand werfen und sagen, das ist alles aus der Luft gegriffen oder die sind alle nur Rassisten oder nur alle AfD-Wählerinnen und Wähler. Das ist nicht der Fall, sondern es gibt auch tatsächlich Probleme im Zusammenleben, aber die werden nicht, wir werden nicht besser dadurch, dass Lehrkräfte oft diese Brille haben, weil sie Muslime sind oder weil sie aus arabischen Ländern kommen, sondern die werden auch oft verschlimmert, sondern oft dann irgendwie hilft eine einfach andere Brille zu setzen und zu schauen, also beispielsweise dann zwischen Jungs und Mädchen, oder bestimmte problematische Rollenbilder der Eltern oder sozialökonomische Status. Das sind alle Aspekte, die nicht immer sozusagen mit Kultur verbunden sind. Und da versuchen wir auch sehr viel da, um eine Selbstreflexion beizutragen. Und nicht, aber auch nicht wieder so, wir wissen doch alles und ihr müsst jetzt lernen von uns. Das ist das Einfachste, was jemand in der außerschulischen Bildung da als Position einnehmen kann. Wir sind natürlich alle hochreflektiert. Wir müssen keine wirkliche Schulklasse dann im Griff haben, sondern wir kommen, wir machen unsere 2, 3, 4 Stunden Workshop, dann gehen wir nach Hause und die Lehrkräfte, die bleiben mit der Klasse und mit der Dynamik dort, die oft sehr problematisch ist. Und dann kommen auch sehr viele, also Problemlagen zusammen, die zum Teil auch kulturell oder religiös begründet sind. Also das ist das Einfachste, so eine Klugscheiße zu sein und zu kommen und den Lehrkräften dann irgendwie predigen, dass sie alle eigentlich Rassisten seien. Das ist nicht mein persönlicher Ansatz, sondern es ist vielmehr der Versuch, hier dann Differenzierungen zu treffen und sehen, was die reale Probleme sind und welche Probleme sind auch aber in dem Blick des Betrachters sind.
Jetzt haben wir ja damit angefangen, dass wir kurz nach der Bundestagswahl hier sitzen. Wenn du Forderungen stellen könntest an die Bildungspolitik tatsächlich, und das ist ja Ländersache, das wissen wir, aber wir können das jetzt mal auf den Bund beziehen. Was wäre das denn aus eurer oder deiner Perspektive heraus? Also wir reden oft darüber, dass es verpflichtende Fortbildungen oder sowas geben müsste, aber vielleicht hast du da ja tatsächlich aufgrund eurer Arbeit noch so ein paar spezifischere Dinge, bei denen du sagen würdest, das würde ich mir wirklich wünschen. Also das wäre wirklich was uns in unserer Arbeit auch unterstützen würde, was uns vielleicht auch gesellschaftlich voranbringen könnte in Bezug auf die Themen Antisemitismus, Antirassismus und so weiter, für die wir unsere Arbeit ja letztlich machen.
Ja, also natürlich, ich kann jetzt gleich eine ganz, ganz große Liste machen.
Übrigens, ist okay.
Ich finde, ein Problem hast du schon erwähnt. Also ich finde, es ist inzwischen längst überfällig, dass Bildung nicht nur eine Ländersache wird. Also dass gerade wenn wir über, ich sage sie, die blauen Länder, die neue Bundesländer, und etwas ist doch mega schief gelaufen in der Bildungssystem. Also dass wir, wenn wir sehen, dass die Leute mit 40-50% vor die AfD wählen, dann muss, also es ist eigentlich eine Pflicht der Bundesregierung, die Bildung von diesen Ländern dann zu entziehen. Und das kann man natürlich nicht nur bei Thüringen und Sachsen machen, sondern muss was in der ganzen Bundesrepublik. Aber dann irgendwie, dann brauchen wir auch Intervention und einfach schauen, dass die, also ich bin sehr, sehr deprimiert, was gerade passiert in unserem Land. Diese Schere zwischen, diese politische Schere, wenn man die sieht, so, also Süddeutschland ist schwarz, der West- und Norddeutschland ist rot und Ostdeutschland ist blau. Da muss man wirklich intensiv in der Bildung investieren und das kann nur aus der Bundesebene passieren. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass wir dann den Blick auf sogenannte Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund etwas korrigieren. Also das ist mir so oft passiert, wenn ich sehe, dass dass sie so defizitär gesehen werden, dass wir endlich mal eine Abiturfach dann von Fremdsprache, nicht nur Englisch, Spanisch, Französisch, sondern warum nicht Urdu, Türkisch, Arabisch? Sind sie vor Deutschland weniger wertvoll als wirtschaftliche Kraft, wenn jemand als Schulabsolvent, als mit Abitur auch der Fremdsprache Arabisch kann? Ich will jetzt nicht zu viel darüber diskutieren. Es ist einfach so eine Selbstverständlichkeit und wir haben eine Vorurteil, dass nur westliche Fremdsprachen ist vom Vorteil und andere Sprachen sind im besten Fall etwas, das man ertragen muss. Ist eigentlich ein Nachteil, weil angeblich die Schülerinnen und Schüler dann kein richtiges Deutsch können. Und wenn wir das ändern, dann also einfach diese Schülern in ihr Stärke das zu nehmen und sagt, wie toll, dass du das kannst, dass du auch Urdu sprichst oder dass du auch Arabisch sprichst. Und dann werden wir auch vielleicht denen auch das Gefühl haben, also bessere Anerkennung, besseres Selbstwertgefühl, das wäre vielleicht noch als zweite Forderung. Die dritte lasse ich für unser nächstes Mal, wenn wir uns treffen.
Ja, das war doch ein wunderbares Plädoyer, so wichtig für das Empowerment, auch im Sinne von Mehrsprachigkeit. Das ist super cool.
Ja, und wir haben auch eine Folge mit Olga Griasnova dazu gemacht zum Thema Mehrsprachigkeit. Und es ist wirklich was, je öfter man darüber spricht, desto unverständlicher ist es, dass wir nicht endlich anfangen. Und in der Pädagogik redet man seit so vielen Jahrzehnten darüber. Und die Umsetzung ist so schlecht, was Stärken und Bedarfsorientierung angeht und die Wahrnehmung dessen, was in so einem Klassenraum eigentlich alles Tolles vorhanden ist und wie defizitär man damit umgeht. Also das ist wirklich was, wo man immer wieder sagen muss, das kann ja nicht sein, dass so viele schlaue Köpfe das immer wieder wiederholen müssen wie so ein Schallplattenspieler und sich einfach nichts tut. Also ja. Also ich finde es total gut, dass du das auch nochmal betonst und ich hoffe, dass es endlich mal an die richtigen Stellen vielleicht durch Veränderung kommt. Ob wir das jetzt gerade so positiv sehen können, lassen wir mal dahingestellt.
Ja, das wird erstmal passiert, wenn Menschen mit Migrationshintergrund, und zwar keine schwedische oder amerikanische, sondern aus den besprochenen Ländern, also der Türkei oder arabische Länder, aus Afrika dann mehr in der Politik sind und ich hoffe, dass diese Politikerinnen und Politiker werden sich auch für diese Belange auch einsetzen.
Das hoffe ich auch. Wir haben ja jetzt den jüngsten Bundestag aller Zeiten und auch, glaube ich, den diversesten. Von daher kann ich nur hoffen, dass es in die richtige Richtung geht.
Ja, ne, auch weil wir, glaube ich, alle nicht besonders begeistert davon waren, wie es ausgegangen ist. Aber trotzdem muss man ja auch versuchen, ein bisschen was Positives darin zu sehen. Und vielleicht ist das ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Genau, und dass wir mehr Dialog in diesem Land brauchen, zeigt das Wahlergebnis ja schon. Ne? Also wenn WählerInnen ihre Stimme abgegeben haben, dann dahingehend, dass sie möchten, dass ein Dialog geführt wird zwischen den Menschen, die politische Ideen haben und dass da jetzt gefordert wird, dass man umsetzungsfähige Konzepte daraus ableitet. Deshalb bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, ergänzen wollte ich noch kurz, natürlich nicht nur, und da geht es dann natürlich auch an Menschen in Machtpositionen im Schulsystem, ne? Also die Forderung, damit die überhaupt auch aus dem System heraus entstehen, also die Voraussetzung dafür ist natürlich auch Diversität in unserem System, ne? Und wir haben das schon oft gesagt, es reicht auch nicht aus, sollten wir einen total diversen Bundestag haben, aber keine diversen LehrerInnen-Kollegien, dann gibt es da auch wieder eine Diskrepanz. Und ich glaube, da ist auch nochmal, wenn man das auf deinen Appell bezieht, wichtig, dass sich dann vielleicht auch Leute, die in Schulen bestimmte Positionen haben, dafür stark machen, ne? Und einfach mal sagen, okay, wir können es jetzt nicht als Abiturfach einführen, also wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, machen wir jetzt ab nächstem Jahr, aber wir können es als Fach einführen oder als Projektkurs oder als AG
Wahlpflichtbereich, oder sonst was. Das ist ja, alles möglich, ja, natürlich. Ja. So.
So, jetzt, ich habe dich unterbrochen.
Nee, macht überhaupt nichts, aber jetzt haben wir schon wieder Hausaufgaben gegeben, obwohl das überhaupt nicht unsere Aufgabe ist. Heute zumindest in dieser Konstellation nicht. Gibt es noch eine konkrete Hausaufgabe, die du gerne stellvertretend quasi uns beziehungsweise allen ZuhörerInnen mit auf den Weg geben wollen würdest aus diesem Gespräch heraus? Oder vielleicht hattest du auch vorher schon eine im Petto, man weiß es nicht.
Im Petto habe ich nicht. Na, also was aus dem Gespräch da rauskommt, ist, vielleicht brauchen wir einen Dialog zwischen NRW und Hessen einerseits und Sachsen und Thüringen andererseits. Das wäre schon was. Also ja, der Appell, such dir, hast du eine Familienangehörige, hast du einen Freund aus der anderen, also wenn du in Sachsen bist, vielleicht in NRW oder andersrum. Und ja, sprich darüber, wo hakt es gerade? Warum ist es so, die Schere immer größer? Warum verstehen wir das uns nicht, also jetzt kollektiv gesprochen, wo, ja, und wie können wir das besser machen?
Ja, finde ich total gut.
Genau. Finde ich auch super. Wir dürfen zu den Hausaufgaben immer nichts sagen, aber ich finde es auch mega.
Wir haben uns selber gesagt, wir müssen uns da zurückhalten und schaffen das immer nicht so gut, dass wir nicht direkt anfangen, darüber nachzudenken. Aber vielleicht da trotzdem nochmal an der Stelle eine große Empfehlung von mir ist das Buch, wie heißt es, Die Gesellschaft der Anderen. Ich will jetzt nicht den falschen Titel sagen. Ich verlinke es in den Shownotes von Naika Furutan. Und ich weiß es nicht genau. Ich will jetzt nichts weiter. Ich habe das schon ein paar Mal gepostet. Ich habe immer so viele Titel im Kopf. Ich verlinke es aber nochmal.
Hallo zusammen. Hier ist nochmal Nicole aus dem Schnitt. Selbstverständlich heißt das Buch, das ich gerade angesprochen habe, tatsächlich Die Gesellschaft der Anderen und ist geschrieben von Naika Furutan und Jana Hensel. Naika Furutan ist Migrationsforscherin. Wir haben sie auch in unserer Folge zu wehrhaften Unterrichten schon mal kurz genannt. Und Jana Hensel ist Journalistin und Ostdeutschland-Expertin. In dem Buch tauschen die beiden sich in dialogischer Form, teilweise kontrovers, über ostdeutsche Perspektiven und migrantische Perspektiven aus und gehen dabei auf die plurale Gesellschaft in unserer Gegenwart ein. Es ist eine große Empfehlung. Ich pack's nochmal in die Shownotes, wie gesagt. Das war's.
Also passt das eigentlich ganz gut auch zu unserem Gespräch heute.
Definitiv.
Vielen, vielen Dank, lieber Miron. Es war ein sehr, sehr interessantes, impulsgebendes Gespräch für uns beide, glaube ich.
Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, auch meinerseits hat es richtig Spaß gemacht. Ich danke euch. Bin gerne wieder zu der nächsten Mal bei euch.
Und auch an unsere Zuhörenden. Danke fürs Zuhören.
So ist es.
Und bis zum nächsten Mal.